und herzlich willkommen zur dritten Folge des Weltgedanken-Podcasts. Wir sind heute digital unterwegs, denn unser Gast kommt von etwas weiter her. Aber zuerst haben wir ja einmal noch den Falk Herrmann, der das Ganze mit mir heute moderieren wird.
Und die Susanne Abendroth, die ihr gerade schon gehört habt.
Und unser Gast ist Lukas Schmidt, der von der Ostsee kommt. Und genau, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank für eure Einladung. Ich habe mich wirklich riesig gefreut und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch.
Hallo.
Das ist schön. Genau, du bist 19 Jahre alt und kommst aus Zingst und bist jetzt in Rostock, wo du Politikwissenschaften und Kommunikations- und Medienwissenschaften studierst. Und in deiner Freizeit segelst du gerne und gehst gerne surfen. Das sind jetzt noch nicht unbedingt die Dinge, weswegen du hier sein solltest oder könntest. Denn du bist der Vorsitzende der Julis in Rostock. Und zudem bist du Beisitzender im Landesvorstand der Julis und im Kreisvorstand der FDP Nordvorpommern. Habe ich das alles so richtig erzählt?
Alles richtig.
Das ist schön. Gut, um erstmal so dich noch ein bisschen kennenzulernen hinter diesen Fakten, haben wir ein paar Fragen vorbereitet. Und die gehen wir jetzt einfach mal durch und sind gespannt, was du so uns erzählst. Wir fangen mal hoffentlich einfach an. Und zwar, vor welchem Bauwerk würdest du gern mal stehen?
Gar nicht mal so eine leichte Frage. Ich interessiere mich wirklich viel für Bauwerke überall auf der Welt. Aber ich glaube, wenn ich mich festlegen wollen würde oder müsste, dann würde ich sagen, wahrscheinlich die Statue of Liberty. Also ich finde, das ist einfach eine wunderschöne Statue.
Ja, das kann ich gut verstehen. Dann gehen wir mal ein bisschen mehr in die Historie. Und zwar, gibt es ein Ereignis in der Geschichte, wo du gern dabei gewesen wärst?
Ganz klar. Also für mich ist das, glaube ich, der Mauerfall. Also natürlich, wenn die Eltern davon erzählen oder auch die Großeltern oder man Berichte im Fernsehen sieht. Also diese Energie, die in diesem Moment dort gewesen sein muss, die würde ich gern einmal live miterleben.
Ja. Falk, hast du das miterlebt? Was hast du zu dem Zeitpunkt gemacht?
Nee, es geht ja nicht um mich. Ich habe geschlafen. Meine ganze Familie hat geschlafen und wir hatten schon durch eine Gemeinschaftsanlage Westfernsehen und ich habe früh Fernsehen geguckt, während meine Eltern noch geschlafen haben am 10. November und habe gesehen, dass die Mauer gefallen ist und bin zu meiner Mutti gegangen und habe gesagt, die Mauer ist gefallen und die haben es mir nicht geglaubt. Aber es geht nicht um mich. Also ich war nicht dabei, aber ich habe echt auch das, was du beschrieben hast, als diese Emotionen, diese Gewalt, ist tatsächlich so, dass das sind ja Tage und Wochen und Monate des Umbruchs gewesen und es ist tatsächlich so, wenn ich Filmdokumente sehe, gibt es Tage, wo ich Tränen in den Augen habe, weil es mich so mitnimmt und begeistert. Ich war damals 10. Also ich habe nur was mitgenommen. Ich habe das nicht reflektiert wahrgenommen.
Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das mir so richtig gemerkt habe, weil ich kenne dich ja doch ein bisschen. Und zwar, was ist dein Musikgeschmack? Was ist deine Musik, die du gerne hörst?
Das ist ganz schwierig. Ich habe heute zum Beispiel bei einem Umzug geholfen und habe da dann auch die Musik gemacht und es ist wirklich alles in der Playlist. Also von Rock, Pop über Indie-Rock, bisschen Rap, Hip-Hop, es ist wirklich alles dabei. Ich höre einfach das, was gerade gut in mein Ohr reingeht.
Das klingt gut. Und wir hatten ja gerade eben schon ein historisches Ereignis, jetzt gehen wir mal, du bist ja auch noch nicht so alt, bisschen mehr zu den aktuelleren Ereignissen der letzten Jahre oder, keine Ahnung, Monaten, Tagen. Gibt es da ein Ereignis, was dich besonders geprägt hat?
Ich glaube, also es ist wirklich ziemlich schwierig. Ein Ereignis direkt an sich ist es nicht, es ist halt einfach die Pandemie. Also die Pandemie war für mich sehr spannend zu beobachten. Dieses ganze Leid, das wünschte ich niemandem, aber es war sehr interessant zu beobachten. Auch vielleicht bin ich da ein bisschen vorgeschädigt durch meinen Studiengang. Wir haben das auch ein bisschen durchgesprochen in Politikwissenschaften, da man die Pandemie als natürliches Experiment ansehen könnte. Und dadurch war es einfach spannend zu beobachten. Und ich glaube, mich selbst hat es auch sehr geprägt. Also ich glaube, ohne die Pandemie wäre ich jetzt ein anderer Mensch, aber ich weiß nicht, ob ein besserer oder ein schlechterer Mensch.
Das ist eine interessante Sichtweise, finde ich, auf die Pandemie etwas mal anders als sonst die meisten. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage, und zwar, gibt es eine Superkraft, die du gern hättest, und welche wäre es?
Ja, also da muss ich wirklich nicht lange überlegen. Du hattest ja auch schon erzählt, dass ich gerne segel und surfe. Und ich liebe einfach das Wasser und ich wünschte, ich könnte unter Wasser atmen. Ich würde gerne einfach alle Ozeane einmal auch von unten entdecken wollen.
Okay, cool. Dann vielen Dank. Falk, du siehst so aus, möchtest du was dazu sagen? Du hast gerade so.
Nee, ich habe nur auf den Ablauf geguckt. Das ist das. Ich habe nur geguckt, was jetzt kommt.
Jetzt kommt reingezoomt. Und zwar hören wir jetzt ganz kurz etwas von der lieben Josephine, die uns ein bisschen was von der FDP erzählt.
Die FDP wurde 1948 gegründet und gilt als liberale und wirtschaftsliberale Partei, die Freiheit, Selbstbestimmung und individuelle Verantwortung stärken will. Ihr Parteivorsitzender und Spitzenkandidat ist Christian Lindner. Die FDP tritt für Steuersenkung ein und möchte so alle Einkommen finanziell entlasten. Sie will Bürokratie abbauen und Deutschland digitalisieren. Im Bildungsbereich möchte sie mehr Geld investieren und bundesweite Vereinheitlichung erreichen.
Das war das reingezoomt und jetzt, Lukas, mag ich dich ein bisschen befragen, um deine Partei ein bisschen kennenzulernen oder die Partei, für die du heute eingeladen bist, von der du uns ein bisschen das zeigen möchtest, ein Fenster öffnen möchtest, die FDP, und du bist bei den Julis und die FDP zu den Julis. Die jungen Liberalen kommen wir später, aber die FDP, was bedeuten diese drei Buchstaben? Für was stehen diese drei Buchstaben?
Genau, also FDP steht für Freie Demokratische Partei und ja, wir sind eine Partei der Freiheit und Selbstbestimmung.
Genau, wir haben im Vorgespräch, wir haben ja schon ein bisschen geredet, um sich kennenzulernen und sowas, da sind wir drauf, bin ich drauf gekommen, das Wort liberal mitzunennen, was ja gar nicht bei FDP vorkommt. Aber liberal ist, ich würde es gleich hier mit reinbringen, weil es ja dann später vielleicht ein Gespräch kommt, das ist ja ein Teil der FDP, oder? Also, was ist für dich liberal?
Ganz genau. Also liberal ist eigentlich die FDP. Also alle FDPler oder FDPlerinnen sind liberal. Und liberal bedeutet für mich und für die meisten anderen aus der Partei oder aus der Jugendorganisation auch einfach Freiheit, ein selbstbestimmtes Leben führen ohne Einschränkung durch zum Beispiel den Staat. Also das Leben sollte für uns so frei wie möglich sein und jeder sollte sich frei entfalten können.
Okay, das heißt sozusagen, wenn jetzt im Gespräch liberal vorkommt, dann ist es das F in der Partei vielleicht ein bisschen, was da ja beschrieben ist. Genau.
Ja, ganz genau.
Die Partei ist ja schon, ist jetzt nicht erst 2, 3, 4 Jahre alt und es gibt ganz verschiedene Personen, die Partei geprägt haben. Du kennst bestimmt viel, viel mehr Personen aus der FDP als die Susanne und ich zusammen. Und deswegen die spannende Frage: Gibt es eine, vielleicht zwei Personen, wo du sagst, die möchte ich euch mal kurz mit Namen nennen, dass ihr die googeln könnt oder noch 2, 3 Sätze mehr sagen, die dich beeindruckt haben, die dich geprägt haben, die an denen, wo du sagst, die sollte man mal kennen?
Na klar, also es ist schwierig. Wir haben viele für mich große Persönlichkeiten bei uns in der Partei und auch gehabt. Ein paar zu nennen: Guido Westerwelle, Hans-Dietrich Genscher oder Theodor Heuss oder auch Walter Scheel. Aber auch um beim etwas Aktuelleren zu bleiben, ich glaube, die Person, die für mich die Partei am meisten mitgeprägt hat, ist einfach Christian Lindner, so langweilig die Antwort jetzt auch ist. Aber er hat es geschafft, nachdem wir 2013 erstmalig aus dem Bundestag ausgeschieden sind, die Partei einmal komplett umzukrempeln, zu modernisieren, weg von dem ganzen Alten hin zu, wir sprechen endlich wieder junge Menschen an, wir wollen wieder eine Zukunft aufbauen. Und Christian Lindner hat aus meinen Augen da eine FDP 2.0 geschaffen, die auch jetzt ja wieder ziemlich gut dasteht.
Okay, eine spannende Frage. Hast du Christian Lindner schon mal getroffen irgendwo? Hast du ihn schon mal erlebt? Live?
Ja, Ja, tatsächlich. Leider, heute hätte ich auch noch einmal die Gelegenheit gehabt, da war er in Schwerin. Aber ich habe ihn, was wahrscheinlich jetzt ungefähr einen Monat her, da hat er eine Wahlkampftour durch MV gemacht. Und da habe ich ihn dann von Usedom nach Rügen und dann nach Zingst, da wo ich herkomme, begleitet und natürlich auch das ein oder andere Wort mal mit ihm gewechselt.
Ja, MV für alle, die es wissen, nicht wissen, die es wissen, wissen es schon und die es nicht wissen, steht für Mecklenburg-Vorpommern, oder?
Ganz genau.
Du hast gerade ganz viele Namen genannt und es lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall, die mal zu googeln und zu schauen, wer die Personen sind, weil die ganz viele Sachen gemacht haben. Und mir ist wieder ins Bewusstsein gekommen, Personen, die ein bisschen geschlummert hätten, die ich so hätte gar nicht nennen können. Einer davon könnte der erste Bundespräsident gewesen sein, habe ich so im Gefühl gehabt. So ist das richtig?
Ganz genau, also der erste Bundespräsident war Theodor Heuss. Und er war tatsächlich auch einer der Bundespräsidenten, die mit am längsten im Amt blieben. Also Theodor Heuss war von 1949 bis 1959 Bundespräsident und wurde tatsächlich auch stark gelobt für also für sein überparteiliches Engagement und seinen Führungsstil.
Okay, das ist total spannend. Also müsste ja theoretisch im Geschichtsunterricht dran gewesen sein, in der Schule, dass man vielleicht bei der Gründung der Bundesrepublik oder wenn man das gehabt hat, wie die verschiedenen Kammern sind, genau. Also die
Also,
FDP.
ich war sehr engagiert im Geschichtsunterricht und das hatten wir nicht. Weiß
Sozialkunde? Nee,
nicht. Und
Sozialkunde heißt das nicht. Das heißt
bei uns
doch Sozialkunde.
GRW,
Gut.
Gemeinschaftsrecht, Wirtschaft, irgendwie sowas.
Wir sind ein bisschen in die
Bei uns
Geschichte. Heißt das bei euch auch so oder hieß das bei euch auch so?
hieß es Sozialkunde.
Ach, Sozialkunde. Na, so hieß es bei mir früher auch mal. Hattest du das in Sozialkunde? Was? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Egal, wir driften ab. Aber wir sind in der Geschichte. Kannst du kurz was uns für die Leute, die von das nicht, für die Susanne jetzt zum Beispiel, was sozusagen in ganz kleinen Abriss, also die Geschichte und die Schätze, die in der Geschichte der FDP liegen, sind natürlich vielseitig, da könnten wir ganze Podcast-Folgen füllen. Aber so, wo du sagst, das sind so zwei, drei Schlaglichter, wo man sagen sollte, das sollte man vielleicht mal gehört haben, was die FDP-Geschichte angeht.
Ja, also zum einen finde ich die Gründung relativ spannend. Also die FDP wurde 1948 in Heppenheim gegründet. Und warum genau Heppenheim? Das geht nämlich darauf zurück, auf die ersten Demokratisierungswellen hier in Deutschland, nämlich die Märzrevolution. Und dort gab es eine Heppenheimer Tagung. Und genau deshalb haben die Liberalen sich damals Heppenheim ausgesucht. Und die Parteilinie ist auch so ein bisschen zu vergleichen mit der ersten deutschen Partei tatsächlich, die Deutsche Fortschrittspartei. Also das finde ich relativ spannend. Und ansonsten gibt es noch so kleine Fun Facts aus der Geschichte tatsächlich. Also die FDP war bis 2009 die Partei, die am häufigsten Regierungsverantwortung saß, insgesamt eigentlich viermal. Vielleicht kommt jetzt auch noch ein fünftes Mal dazu. Und sie saß tatsächlich vom ersten Bundestag an, also 1949 bis 2013 durchgehend im Bundestag. Und das finde ich ist eigentlich relativ spannend, über die FDP zu wissen.
Okay, vielen Dank. Kannst du noch mal, es ist immer mal ein bisschen abgehackt, aber deswegen frage ich jetzt nicht nach. Bitte entschuldigt das, wenn ihr den Podcast hört und sagt, das ist aber heute digital anstrengend. Dafür haben wir einen interessanten Menschen und haben Emissionen gespart, dass wir ihn digital hören. Kannst du noch mal sagen, die erste oder die Vorgängerpartei, hast du das gesagt, wie die hießen?
Die Deutsche Fortschrittspartei, das war die erste Partei, die es so wirklich in Deutschland gab und daran wurde sich halt orientiert.
Ah, okay. Das ist die erste Partei Deutschlands sozusagen, die Fortschrittspartei. Ah, okay.
Genau.
Das ist spannend zu wissen. Vielen Dank. Ja, danke für diesen Exkurs, für diesen kleinen Weg. Ich denke, wir werden über die Partei dann später noch viel mehr erfahren und Einblicke gewinnen. Ja.
Ich glaube, wir machen mal etwas bisschen Entspannteres nach dem ganzen inhaltlichen Ding. Ich sehe gerade ein Schild mit meinem Namen ganz grauenvoll drauf geschrieben ist.
Das sind die Umschläge, wo das Spiel drin ist.
Ja, aber da steht mein Name drauf.
Ey, das habe ich mit der
Ganz viel
schönsten.
Rechtschreibfehler.
So, danke, dass du gleich zwei wirkliche Achillesfersen meines Lebens aus der Grundschulzeit benennst, nämlich dass ich dass ich bei schönen Schreiben länger bleiben musste und Rechtschreibfehler hatte. So, aber das ist richtig geschrieben, schicke ich dir.
Es
so.
Geht ja um den Inhalt und den hast ja nicht unvorbereitet. Das wäre nämlich sonst unfair. Du stellst uns jetzt Fragen.
Ja, genau. Ich stelle euch Fragen, Schätzfragen. Und es ist so, dass wir die nicht aufschreiben, sondern wir sagen die einfach und machen das Reihe um. Das heißt, als erstes beginnt die Susanne, dann bin ich, also ich stelle eine Frage zum Beispiel, wie viele Buchstaben hat du? Und dann schätzt die Susanne als erstes, dann sage ich die Schätzzahl, dann sagst du es, Lukas. Dann öffne ich den Umschlag und sage, was das Richtige ist und dann wandert es weiter. Dann schätze ich beim zweiten Runde als Erster und bei der dritten Runde du als Erster. Ist soweit klar, denke ich, für die Hörer, weil es für die auch irrelevant ist. Ich lese die erste Frage vor. Wie viele Entenarten gibt es auf der Welt? Ich kann es auch reinhalten. Wie viele Entenarten gibt es auf der Welt? Da habt ihr kurz Zeit zu überlegen. Ich fülle das und möchte Danke sagen unserem ehemaligen FSJler, dem Martin, der die Fragen vorbereitet hat in einer Vielzahl und ich finde echt cool und vielseitig. Habt ihr eine Idee, Susanne, du darfst anfangen. Nicht googeln.
Nee. Ich würde sagen so 350.
Okay, ich sage, es gibt 870 Entenarten.
Ich sage, es gibt 235 Entenarten.
Es gibt derzeit 150 entdeckte Entenarten auf der Welt. Davon kann man ca. 40 Arten auch in Deutschland finden.
Eigentlich relativ wenig, so 40 Entenarten in Deutschland.
40? Ja, Lukas hat gewonnen, oder? Wenn wir es nicht aufgeschrieben haben, wissen wir es nicht. Susanne, weißt du deine Zahl noch?
350.
Dann hat Lukas gewonnen. Ich zeige es nochmal rein, ist egal, weil ihr es nicht seht. Du hast einen Punkt, Lukas. Es gibt aber keinen Preis zu gewinnen, es tut mir leid. Wie viele Blitzer stehen in Italien? Das hat jetzt kurz gedauert. Ich habe Blitze gelesen und habe gedacht, hä? Wie viele Blitzer stehen in Italien? Yeah. Wie viele Blitzer stehen in Italien? Vielleicht fest installiert, ich weiß es nicht. Ich sage 350. Jetzt bist du dran, Lukas. 350, sage ich.
Ich hätte gesagt 5000.
Und Susanne?
Ich wäre auch so in die Größenrichtung gegangen. Ich bin einfach mal so, geh mal auf 8000. Ich habe in Erinnerung, dass dort, glaube ich, relativ viele Blitzer stehen.
Wirklich? Aber in Italien fahre ich immer ganz entspannt. Ich bin ja immer jemand, der panische Angst hat, wenn er schon nur 83 fährt, dass er im Ausland geblitzt wird und die Horrorgeschichten, dass dann Rechnungen kommen von 10 Millionen Euro, die ich zahlen muss. Ich bin nicht mit diesen modernen Mythen völlig überfordert. In Italien fahre ich aber immer recht entspannt, deswegen war meine Zahl niedrig. In Italien stehen insgesamt 10.175 Blitzer. Damit ist die Susanne sozusagen, hat den Punkt, richtig. Damit ist es das Land mit den meisten Blitzern in Europa. Ja. Zum Vergleich, in Deutschland stehen ca. 4.700 Blitzer. Und für die, Leute, Zuhörer, die sagen, ich bin der übelste Mathe-Pro und ich will es wissen, dann könnt ihr das ja mal auf die Quadratkilometer von Deutschland quasi und Italien gucken und dann gucken, wo pro Quadratkilometer die meisten stehen. Wie weit kann ein Floh springen?
Ein Floh?
Das ist so eine Frage, wie weit kann ein Floh springen? So eine Frage für die, die im Zoo gehen, da gibt es immer, oder in Tierparks, ich glaube im Moritzburger Wildgehege gibt es so eine, aber da ist kein Floh dabei.
Da steht die Gazelle oder so.
Ja, aber der kann weit springen, aber für seine Körpergröße, wie die Ameise. Mhm. Also wenn man von einer Ameise gebissen wird und die Superkräfte kriegt und von einem Floh, hätte man zwei gute Kombis. So, Lukas, du fängst an.
Okay, ich glaube, ich traue dem Flo relativ viel zu und würde sagen 3 Meter.
Ich bin bei 30 Zentimeter, so auf die Größe des Flohs.
Ich bin 1,50 Meter, sage ich. Ich denke, ich habe gerade so ein Mittelalterbild vor mir, wo ich einen großen Bogen um die Person mache, mindestens 1,50 Meter, weil die es ja sagen, wegen der Pest, und dann... Oh, unter allen Flöhen kann der Hundefloh am weitesten springen. Er schafft, wie viel hast du gesagt, Susanne?
30 Zentimeter.
Er schafft 30 Zentimeter weit zu springen und 15 Zentimeter hoch zu springen. Ein Hundefloh kann also bis zu 250 Mal so hoch springen, wie er groß ist. Und damit 500 Mal so weit, wie er groß ist. Das habe ich spontan ausgerechnet.
Ja, das war auch so mein Gedanke. Ich war kurz irritiert von den Meterangaben.
30 Zentimeter, habe ich gesagt.
Ja, deswegen.
Ja, also.
Ich habe bei solchen Fragen immer Glück.
Aber 30, ja. Man weiß es nicht, man ist nicht im Floh drin. Ich finde es total, vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast, total spannend. Welche Frage hätte dich, wo würdest du sagen, wenn du dich jetzt eine Stunde irgendwo in der Bibliothek einschließen müsstest und darüber forschen müsstest, welche der drei Fragen würde dich am meisten ansprechen? Enten, Blitzer, Flöhe.
Ich glaube, es wäre tatsächlich das mit den Blitzern.
Okay.
Ich kann nicht genau sagen, warum. Wahrscheinlich, weil ich mal einen Antrag zu Blitzern bei den Jungen Liberalen geschrieben habe. Ja, wahrscheinlich deswegen.
Was denn für ein Antrag? Ist das geheim oder darfst du das sagen? Oder sagt man das gar also, nicht?
Doch, also eigentlich kann ich sagen, also meine Idee war es, beziehungsweise die Idee von mir und noch einem Mitstreiter, alle Blitzer pink zu färben. Und das haben wir.
Das ist ja
nicht cool.
Ja, aber wird nicht gemacht, weil man sie dann entdeckt. Und warum? Weil es cool aussieht.
Es ist nun mal so, dass bei Blitzern fährt man jetzt durch eine Radarfalle durch oder durch einen Blitzer und wird geblitzt. Denkt man oder denken sich viele danach wahrscheinlich, ah okay, naja, so schnell werde ich jetzt wohl wieder nicht geblitzt und fahren genauso schnell weiter. Und ich kann das aus Erfahrung berichten, wenn ich jetzt dann zum Beispiel nach Hause wieder nach Zingst fahre, auf der Strecke sind 3 Blitzer und da weiß jeder, dass diese Blitzer da sind. Und da fährt jeder vorsichtig, vernünftig und hält die Straßenverkehrsordnung ein. Und sobald die Blitzer wieder weg sind, geben sie einfach Gas und werden dann wahrscheinlich am nächsten Ort von einem versteckten Blitzer wieder eingefangen. Aber würden alle Blitzer, die irgendwo rumstehen, pink sein, dann würde man sie besser sehen. Die Leute
würden. Wenn dann jetzt noch 8.000 wie in Italien wären. 10.000. Ganz. Pers. Super.
Nee, dann würden die alle sehen und?
Ja, dann würden die, wenn die Dichte der Blitzer geringer wäre, größer wäre, dann wären ja auf mehreren Straßen Blitzern und immer wenn ein Blitzer ist, fahren die vorsichtig. Und wenn aber mehr Blitzer sind, fahren die Leute öfter vorsichtig. Also beziehungsweise einfach den Regeln entsprechend.
Das ist voll krass. Das ist spannend. Das war Schätzen Sie mal.
Genau. Nachdem du uns vorhin ein bisschen was über die Geschichte und Persönlichkeiten von früher erzählt hast, würde ich sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr in die Gegenwart, in was die Partei heute ist. Und genau, was sind denn so eure Inhalte? Vielleicht auch jetzt so ein bisschen auf Hinblick der Wahl. Was sind da die Themen?
Also wir haben für uns schon vor längerer Zeit 5 Ziele gesetzt. Und das sind auch unsere Themen, mit denen wir in den Wahlkampf reingehen. Ich kann euch gerne mal die 5 Ziele benennen. Also das sind einmal weltbeste Bildung für jeden, vorankommen durch eigene Leistung, Selbstbestimmtheit in allen Lebenslagen, Freiheit und Menschenrechte weltweit, Politik, die rechnen kann und Nachhaltigkeit durch Innovation. Das sind unsere Ziele und gleichzeitig auch unsere Hauptthemen, mit denen wir in den Wahlkampf gehen.
Das klingt sehr organisiert und interessant. Gibt es Regionen, wo du sagst, da ist die Partei besonders aktiv? Also einmal Regionen, aber vielleicht auch Themengebiete, wo er sagt, das ist so das mit auch das Herzensthema des Ganzen?
Genau, also erstmal Regionen, in denen die Partei besonders aktiv ist. Ganz klassisch zu nennen, Nordrhein-Westfalen, also da sitzen wir auch schon relativ lange aus unserer Sicht erfolgreich mit der CDU zusammen in der Landesregierung. Und da findet man die meisten FDPler und FDPlerinnen und auch die meisten Themengebiete, bei denen wir uns besonders oder bei denen wir besonders aktiv sind. Also aus meiner Sicht sind es definitiv Bildung, Freiheit und Menschenrechte weltweit und natürlich auch Digitalisierung. Also wir müssen einfach Schritt halten mit allen anderen Ländern. Ansonsten verlieren wir unsere wirtschaftliche Stärke und die Wirtschaft ist zumindest aus meiner Sicht beziehungsweise aus der Sicht vieler FDPler und FDPlerinnen nun mal die Grundlage für jedes starke Handeln.
Wenn du jetzt so sagst, so Menschenrechte oder so sind so Themen, die für die Partei wichtig sind oder die Themen der Partei sind, gibt es Organisationen, mit denen ihr kooperiert oder mit denen ihr zusammenarbeitet?
Ja, natürlich gibt es solche. Also zum einen die Stiftung, die relativ nah an uns dran ist, die Friedrich-Naumann-Stiftung, aber auch die Arnold-Stiftung. Es gibt dann natürlich auch, es ist relativ schwierig, weil die Liberalen sind weltweit super gut vernetzt und immer gibt es da irgendwelche kleinen Unterorganisationen und schwierig, sich den Namen zu merken. Aber ich kann zum Beispiel sagen, mit Vietnam oder Hongkong oder ähnlichem, da sind wir auch sehr gut vernetzt, arbeiten mit den jeweiligen liberalen Vertretern dort vor Ort sehr eng zusammen. Das Ganze läuft dann auch so ein bisschen unter einem Schirm einer Organisation. Und so wird sich dann halt gegenseitig unterstützt. Also zum Beispiel hatten wir den vietnamesischen Repräsentanten der Liberalen bei den Julis beim Bundeskongress.
Das finde ich total interessant, wie das Parteien so international vernetzt sind und dass das dann tatsächlich auch so zu dem wirklichen Austausch kommt, das nicht nur irgendwie nur auf dem Papier ist. Finde ich total cool. Gibt es eine Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die sich eure Partei so für die Zukunft vorstellt?
Eine Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens schwierig. Also natürlich wollen wir die Demokratie beibehalten und wir wollen sie auch bedeutend stärken. Aber es ist, glaube ich, leichter für mich zu benennen, was die Grundpfeiler eines guten gesellschaftlichen Zusammenlebens rund sind. Und das sind Respekt, Toleranz und Chancengerechtigkeit. Und so, wenn das in der Gesellschaft ermöglicht wird, glauben wir, dass es ideales Zusammenleben gibt.
Du hast ja schon so auch gesagt, dass Bildung Themen bei euch sind, Digitalisierung und so. Was bedeuten denn auch Kinder und Jugendliche? Welchen Stellenwert haben die in der Partei? Was bedeuten die da?
Kinder und Jugendliche sind für uns sehr, sehr wichtig, da sie einfach unsere Zukunft darstellen. Und auch wenn man jetzt dabei vielleicht auch ein bisschen egoistisch denkt, diejenigen, die später für unsere Rente sorgen. Und wir wollen aber auch, also es steht auch so mit dem Grundgesetz drin, dass die Kinder und Jugendlichen später auch immer noch ein lebenswertes Leben haben, also gute Lebensbedingungen und so weiter. Weshalb wir wirklich viel darauf eingehen, was Kinder und Jugendliche sich wünschen.
Wie steht ihr, wenn ich mal reinfragen kann bei Kinder und Jugendliche, wie steht ihr zum Wahlalter? Also momentan ist ja Wahlalter 18, das ist ja ein spannendes, diskutiertes, da hat ja jede Partei durchaus seinen Standpunkt, ist aber was unter Jugendlichen tatsächlich diskutiert wird. Bin ich der Einzige, der jetzt hier nicht wählen darf in der Gruppe oder sowas? Also ich habe gestern erst einmal was gehört. Wie steht ihr da als FDP dazu? Steht da was in eurem Programm zu dem Thema?
Ja, ganz klar. Da sind wir jungen Liberalen auch wirklich sehr stolz drauf. Wir haben es durchgedrückt. Also natürlich gab es auch schon vorher die Präferenz in der FDP, aber wir wollen das Wahlalter auf 16 herabsetzen.
Gut, dann kommen wir mal noch zu einem anderen, etwas anderem Thema, was ja auch wahrscheinlich für dich noch einfacher wird, drüber zu reden. Und zwar kannst du jetzt ein bisschen was erzählen über die Julis oder
Genau.
Falk?
Genau, die Jugendbewegung der FDP, die Julis, die jungen Liberalen. Ich glaube, da wird auch noch mal deutlich, für welche Themen ihr brennt oder was so Themen sind, vielleicht die sind. Erzähl mal, was ist denn das für eine Struktur? Also wie ist denn das aufgebaut für jemanden, der überhaupt wirklich gar keine Ahnung hat?
Also es ist so strukturiert, wir haben einen Bundesverband, zu dem gehören alle Julis. Darunter sind dann die Landesverbände. Also man ist in dem Landesverband aktiv, in dem Bundesland, in dem man lebt. Und dann geht es noch weiter runter auf Kreisebene. Da haben wir dann die Kreisverbände, also in dem Landkreis, in dem man lebt, in dem Kreis ist man dann. Und zum Beispiel bei größeren Kreisen oder Kreisen, bei denen es mehrere Mitglieder gibt, wie zum Beispiel jetzt bei Köln, da gibt es dann auch noch Ortsgruppen. Also nochmal wirklich in das ganz Kleine hinein und so strukturiert sich das dann heraus. Aber der Bundesverband und der Kongress des Bundesverbandes, also der Bundeskongress, das ist so das höchste Beschlussorgan, das es bei den Julis dann gibt und auch das höchste, das ist einfach vorhanden ist.
Und wie oft treffen die sich? Also wie oft trifft sich die Bundesebene oder wie oft trifft man sich als Juli im Bund und im jetzt Mecklenburg-Vorpommern?
Als Juli im Bund ist es auch ein bisschen so, beim Bundeskongress haben wir ein Delegiertensystem. Also jedes Bundesland darf, je nachdem wie viele Mitglieder das Bundesland hat, so und so viele Vertreter entsenden. Und letztes Jahr waren es, glaube ich, 2 Bundeskongresse. Dieses Jahr war auch schon einer, wenn ich mich jetzt nicht vollkommen irre. Und es wird auch noch ein demnächst irgendwann stattfinden. Aber erst nach der Bundestagswahl.
Okay, und wie oft trefft ihr euch im Mecklenburg-Vorpommern? Und was ist denn das da so? Erzähl mal kurz so ein bisschen für die Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, irgendwie bin ich heute früh aufgewacht und habe meine Einladung auf dem Nachttisch gefunden und gehe jetzt da mal hin. Was für eine Location ist das? Wie viele Leute begegnen mir da?
So, auf Landesebene, beim Landes, da treffen wir uns auch so 2 bis 3 Mal im Jahr, je nachdem. Jetzt zum Beispiel während Corona haben wir uns jetzt nicht getroffen, da haben wir unsere Landes tatsächlich digital stattfinden lassen. Wir mussten noch einen machen, da unsere Satzung das nicht hergibt, dass man digital wählen darf. Und wir einen neuen Landesvorstand brauchten, mussten wir noch einen machen. Aber da haben wir so lange herausgezögert, bis es relativ bedenkenlos mit einem guten Hygienekonzept ging. Aber wie kannst du dir das vorstellen, wenn du da hinkommst? Also die Location ist immer eine andere. Also von Turnhallen bis zu kleinen Versammlungsräumen oder Feierräumen, also dort, wo dann einfach Familienfeiern oder sowas gemacht werden. Also alles ist dabei. Das, was uns gerade halt am besten passt, weil wir auch ein bisschen danach gehen, dann fahr aus dem Flächenland. Und es ist halt nicht für jeden immer irgendwas zerstörbar. Also jetzt, wenn wir den Landeskongress in Rostock machen, fahren die meisten wahrscheinlich, also nicht die meisten, also die am längsten fahren 2,5 Stunden. Deshalb versuchen wir, den Landeskongress immer irgendwo anders in MV stattfinden zu lassen. Deswegen sieht es halt auch immer anders aus.
Okay.
Und wenn man da hinkommt, dann trifft man einen relativ kleinen Haufen, da MV der kleinste Landesverband ist, mit, ich schätze mal, irgendwas zwischen 20 und 30 Personen. Alle sehen wirklich vollkommen unterschiedlich aus. Also es gibt ja viele Klischees über die FDP, also Anzugträger, keine Ahnung was, und es ist wirklich alles dabei, von Personen mit Jogginghosen bis zu Leuten mit Anzügen oder Kleidern, es ist immer alles dabei.
Okay, cool. Ich habe mir nicht getraut, die Stereotype-Frage zu stellen, nachdem wie ihr aussieht. Okay, und was macht ihr dann so? Was macht ihr, wenn ihr dann, ihr trefft euch da, bestimmt so Sitzungsordnung, Vorstand wählen und so eine Sachen, also alles, was zu so einem Gremium gehört. Und darüber hinaus, was macht ihr noch so? Was könnt ihr machen?
Darüber hinaus beraten wir über Anträge, die von unseren Landesarbeitskreisen oder von einzelnen Personen oder mehreren geschrieben werden. Also es gibt bei uns immer die Möglichkeit, Anträge einzureichen und zu unterschiedlichsten Themen. Zum Beispiel war der Antrag, mit dem ich genannt habe, das war so einer. Und die werden dann auf dem Landeskongress beraten, dann darüber abgestimmt. Und wenn darüber abgestimmt wurde, dann gehen die Anträge auf die nächsthöhere Ebene.
Okay, cool. Und wie seid ihr so drauf? Wie würdet ihr euch beschreiben? Also für Leute, die jetzt den Podcast, die jetzt chronologisch hören, haben zumindest schon mal eine Folge gehört von einer anderen Jugendorganisation. Wer es chaotisch hört, und wir sind kurz vor der Bundestagswahl, da haben wir noch andere Jugendorganisationen interviewt, hat man so, die beschreiben sich alle selbst. Wie würdet ihr euch beschreiben? Mit welchen Charaktereigenschaften? Wie seid ihr so drauf?
Unsere Charaktereigenschaften. Also ich habe noch niemanden kennengelernt, der irgendwelche großen Vorurteile oder was. Also wir sind wirklich sehr weltoffen. Zumindest für hier in der Frau kann ich auch drüber reden. Wir sind sehr humorvoll, dadurch, dass wir uns auch alle besser kennen, dadurch, dass es ja alles ein bisschen ist. Es wird viel bei uns gelacht. Aber ich glaube, dass die Hauptcharaktereigenschaft, die jeder von uns hat, ist, wir wollen alle unser Leben freigestalten können. Also wir sind alle irgendwo kleine Freigeister und würden uns nicht wirklich viel vorschreiben lassen, von was wir aus unserem Leben machen.
Was ist aktuell euer Thema als junge Liberale, wo ihr sagt, das in der Bundestagswahl ist es genau das Thema, was wir gerade bei Veranstaltungen oder wenn wir vielleicht auch im Wahlkampf mit Leuten reden, wo wir es quasi aufs Tablett heben? Was brennt denn gerade hier im Sinne von begeistert?
Also was bei uns gerade sehr brennt auf Bundesebene ist zum Beispiel, dass wir ein elternunabhängiges BAföG fordern oder das Herabsetzen des Wahlalters ab 16. Und viele kennen die Julis auch, vielleicht ist es auch ein bisschen traurig, aber nur daher, wir wollen natürlich Cannabis legalisieren. Und das spricht natürlich auch viele an. Und das brennt auch immer Leuten unter den Nägeln, wobei wir jetzt ja auch gerade ganz andere Probleme haben. Also natürlich beschäftigt uns auch die Klimakrise, aber auch Menschenrechtsverletzungen und was weiß ich. Also das ist, ich kann mich da auf wenige Themen festlegen, da einfach von unserer Struktur her so viel alles gleichzeitig bearbeitet wird. Und wenn ich jetzt sagen müsste, das wäre das Hauptthema, könnte ich nicht.
Okay.
Also,
das klingt alles, es klingt immer mal auch ein bisschen, also für mich zumindest ein bisschen Freiheit mit durch. Genau. Eine spannende Frage finde ich, wie ist denn vermutlich, also ich frage nur, weil ab und zu tut nämlich dein Ton mal abstocken und ich habe gefragt, in welcher Form kann ich denn das mal einbringen, dass die Hörer sich entspannen können, wenn sie bis jetzt gehört haben und vielleicht immer noch genervt sind, dass immer mal deine Stimme wegbricht. Wie ist denn das mit dem Breitband in Mecklenburg-Vorpommern? Oder ist vermutlich auch ein Thema von euch, oder? Aber wie ist das mit Digitalisierung und so in Sachen?
Also vor allem hier in MV ist es wirklich schrecklich mit dem Breitbandausbau. Also ich kann wirklich froh sein, dass ich jetzt gerade in Rostock lebe. Da hat man eigentlich überall LTE. Aber fährt man vom Hauptbahnhof aus mit einem Zug Richtung Süden, es dauert keine 10 Minuten und man hat nicht mal mehr Handy. Also von Datenvolumen und ähnlichen, also von Netzanbindung brauchen wir da gar nicht mehr reden. Also ganz schlimm hier. Und ja, das ist von uns auch ein großes Anliegen. Einfach, weil dadurch auch Leute einfach zurückgelassen werden, weil vieles im Leben, vor allem jetzt während der Pandemie, hat sich online abgespielt. Und manche konnten da nur sehr wenig hinterherkommen oder auch fast gar nicht. Also vor allem auch die Schüler mit dem Online-Unterricht. Das ist wirklich ganz schlimm. Hier in der MV gab es so viel Ausfall. Die Schüler haben so viel verpasst. Einfach, weil es in MV keine stabile Internet das aushält, dass 30 Schüler gleichzeitig irgendwie ein Zoom-Meeting oder sowas sitzen. Das ist ganz schlimm. Also das ist wirklich nur in Rostock möglich, aber nicht auf kleinen Dörfern herum. Und MV besteht nun mal aus vielen kleinen Dörfern.
Krass. Aber das ist bei, also da ist auch für alle, die jetzt hören und sagen, hä, warum hat niemand aus Mecklenburg-Vorpommern? Weil durchaus, wenn man einmal die Achse durchzieht, in den Bergen das ähnlich ist bei uns wie in Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Vielen Dank für den Einblick in die bei den Julis und in die Partei. Ich glaube, es gibt ganz viel noch, wenn Leute Interesse haben, wo könnten die dich oder euch denn, wo finden die denn Infos über die Julis oder über.
Infos über die Julis an sich einfach bei Google Junge Liberale eingeben, dann kommt ihr auf die Seite von unserem Bundesverband. Sollten hier auch Leute aus Mecklenburg-Vorpommern zuhören, dann könnt ihr einfach Junge Liberale MV eingeben und da stehen dann auch ganz viele Ansprechpartner, was wir so machen. Also man findet uns ganz einfach über Google und wenn man uns auf Social Media verfolgen möchte, dann einmal Junge Liberale, das ist der Bundesaccount, oder Julis MV, das ist unser Landes.
Genau, es gibt vermutlich auch Julis in Sachsen. Ich tue die Internetseiten für den Bundesverband und MV und Sachsen hänge ich einfach mit unten in die Shownotes mit rein. Da könnt ihr dann auch drauf gucken. Genau. Wir haben sozusagen, wir hatten zu dir den schnellen Draht durch die Susanne. Und deswegen, für alle, die sich immer noch nicht erklären können, warum wir mit dir reden, ich mag das mehr, das könnte schon als Grund reichen, aber wir sehen uns ja nicht in echt. Genau, weil wir mit dir innerhalb kurzer Zeit einfach einen guten Termin ausmachen konnten und schauen mussten, wie wir das noch hinkriegen bis zur Bundestagswahl. Ja, jetzt kommen wir, glaube ich, Susanne, ich würd dir sozusagen den Ball wieder hinüberwerfen.
Danke dir, ich nehme ihn gerne an. Wir haben noch, bevor ich jetzt hier das so irgendwie zu Ende bringe. Noch eine letzte Abschlussfrage an dich, die tatsächlich so meine persönliche Lieblingsfrage ist. Und zwar, was würdest du ändern oder was wäre das, was dir als erstes in den Sinn kommt, wenn jetzt steht so eine Fee vor dir, wenn du kannst so ein was dir wünschen von einer Fee, was jetzt nicht unbedingt was Materielles ist, sondern die kommt und sagt, was soll ich machen? Was wär's?
Schwierig. Also ich glaube, es klingt relativ banal, aber ich wäre dafür, dass einfach Medienkompetenz in Schulen gelehrt wird. Also das klingt jetzt zwar komisch, aber so viele Kinder und Jugendliche sind mittlerweile auch so und wissen vielleicht auch gar nicht genau, wie sie mit Quellen auch so umgehen. Dass man sich vielleicht auch dann mal mehrere Sachen anhört und dann erst schaut, ob das wirklich richtig ist, was da überhaupt geschrieben wurde. Aber andererseits auch, wie gehe ich damit gesund um? Also auf Social Media sehen wir immer nur das Beste. Also kaum einer lädt da halt das Schlechte aus seinem Leben hoch. Und das verunsichert viele Kinder und Jugendliche. Und da möchte ich einfach, dass das im Unterricht gelehrt wird. Damit auch einfach so dieses Mental Health der Kinder und Jugendlichen gestärkt wird oder zumindest dann nicht geschwächt wird und man einfach ein Bewusstsein dafür hat, was Social Media eigentlich ist, dann ist es wirklich eine tolle Idee, aber in manchen Bereichen würde ich fast sagen, schadet uns Social Media nur noch mehr, als es hilft oder Freude bringt. Und genau dem würde man damit entgegengehen.
Ich glaube, das ist ein Wunsch, den jede Fee gerne sofort erfüllen würde. Finde ich ganz toll gewählt. Hätte ich nicht damit gerechnet. Ich glaube, das wäre auch nicht das, was den meisten als erstes einfällt. Und umso schöner finde ich es. Und genau, wir sind jetzt auch schon so langsam am Ende unseres Gespräches und möchten natürlich dir vor allem danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und damit ja auch was Neues für dich gewagt hast, aber uns auch so viel erzählt hast. Ich glaube, viele unserer ZuhörerInnen haben jetzt viel Neues erfahren über die FDP und über die Julis und ich kann mich auch einschließen, dass ich sehr viel Neues erfahren habe. Und genau, wir freuen uns, dass du da warst
Vielen, vielen
und
Dank. Genau. Das war, also ab jetzt, wenn du jetzt nochmal, das war ja dein erster Podcast, ab jetzt wird es einfacher. Wenn du dich mit Menschen echt
ja.
triffst, wenn du es mit Menschen echt triffst, da ist der Flow nochmal auch besser. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Zeit ist ganz schön verronnen. Ich weiß nicht, ob ihr ein Gefühl habt, wie lange das jetzt war. Es sind schon an die 47 Minuten und ich fand es echt eine schicke Unterhaltung. Vielen Dank dir. Ich habe mich nicht durchgequält. Ich habe dir gern zugehört und ich fand es fluffig, was vielleicht auch eine Kompetenz schon ist. Vielleicht hat die Fee uns schon etwas angerührt, dass wir mit den digitalen Sachen ein bisschen umgehen können und es zu unserem Leben gehört. Vielen Dank dir.
Ich bedanke mich auch. Also es war ein sehr schönes Gespräch und meine Aufregung war absolut unbegründet. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht bei euch.
Danke.
Das freut uns. Und auch nochmal danke an euch, dass ihr zugehört habt, uns bis hierher und folgt uns auch gerne auf Instagram. Da findet ihr uns unter Weltgedanken-Podcast und gerne abonniert auch den Podcast auf Spotify und auf Apple und überall auf Amazon und überall, wo man Podcast hören kann und wo ihr gerne den Podcast hört. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr selbst gerne moderieren wollt, Gäste vorschlagen wollt, als Gast selbst auftreten wollt, schreibt uns einfach. Wir freuen uns über jede Nachricht und freuen
Ja.
uns, wenn ihr uns auch wieder mal zuhört.
Genau, vielen Dank. Und wenn ihr findet, dass zu viele Abhacker waren digital, dann macht eine Eingabe an euren Bundestagsabgeordneten, dass der Breitbandausbau mal noch ein bisschen vorangeht. In diesem Sinne, vielen Dank dir und vielen Dank euch, dass ihr zugehört habt. Tschüss.
Tschüss.